Ich muss schon sagen, ihr habt alle ganz schön mutig mitgesungen bei diesem Lied. Stimmt das wirklich, wie wir das so gesungen haben? Ich bin nicht mehr mein eigen. Bei dem Lied muss ich immer erst mal schlucken, wenn ich das so auf mich dann selber in Anspruch nehmen will, dass ich das so mitsingen kann. Denn das ist ja doch irgendwie ein Zeugnis. Totale Selbstaufgabe, ist das möglich bei uns? Wir haben gestern Abend etwas davon gehört oder versucht zu verstehen, was die Bibel meint. Wenn es in Epheser 5, Vers 25 heißt, ihr Männer liebet eure Weiber, gleich wie auch Christus die Versammlung geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Wir haben uns darüber unterhalten und Gedanken gemacht, was das bedeutet, Liebe aus der Sicht Gottes. Liebe ist die höchste Form der Gemeinschaft zweier Persönlichkeiten. Jeder Mensch ist eine Persönlichkeit. Und die kleinste Liebesgemeinschaft kommt in der Ehe zum Ausdruck. Und Paulus sagt dann, deshalb wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich sage es aber in Bezug auf Christum und die Versammlung. Epheser 5, Vers 31 und 32. Paulus gebraucht das Bild der Ehe, um das Liebesverhältnis des Christus mit seiner Versammlung darzustellen. Und unter diesem Aspekt sollten wir wirklich einmal darüber neu nachdenken, was das bedeutet für dich und für mich ganz persönlich. Jetzt kenne ich euch nicht alle, die ihr hier seid. Vielleicht sind Gäste hier, die heute zum ersten Mal hier sind. Und aus diesem Grunde möchte ich ein Wort lesen aus der Apostelgeschichte 2 von Vers 36 an. Da sagt der Apostel Petrus, das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Es kam aber jede Seele Furcht an und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, welche glaubten, waren beisammen und hatten alles gemein. Soweit zunächst einmal. Wir hatten die Frage gestellt, Versammlung Gottes, was ist das? Versammlung Gottes ist die Liebesgemeinschaft Gottes mit seinen Geschöpfen, die durch Jesus Christus Vergebung der Schuld und der Sünden erlangt haben. Als der Apostel Petrus hier vor den Israeliten steht, zu Pfingsten, als die Ausgießung des Heiligen Geistes war, da sehen wir plötzlich einen ganz anderen Petrus, der hier schon zum zweiten Mal die Juden beschuldigt, dass sie diesen Jesus gekreuzigt haben. Und dieser gekreuzigte Jesus ist wahrhaftig auferstanden und lebt. Gott hat ihn auferweckt. Und weil er lebt, deshalb stehen wir hier und predigen dieses Evangelium der Gnade. Als sie nun fragen, es drang ihnen durchs Herz, als der Petrus das so sagte, was sollen wir nun tun? Antwortet Petrus, tut Buße und ein jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Jeder Mensch heute ist aufgerufen, seit diesem Ergebnis von Pfingsten Buße zu tun über sein Leben. Und jeder Mensch ist vor Gott ein Sünder und hat keine Chance, in die Gemeinschaft Gottes reinzukommen aufgrund seines sündigen Zustandes. Wenn da nicht ein Weg wäre, der zum ewigen Leben führt, und dieser Weg heißt Jesus Christus, der für deine und meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Buße tun heißt, sich im Lichte Gottes erkennen, dass ich vor einem dreimal heiligen Gott nicht bestehen kann. Die kleinste Sünde, die ich als Vierjähriger getan habe im Kindergarten, wo ich meine Kindergärtnerin angelogen habe, reicht aus, um mich in den Augen Gottes für die ewige Verdammnis zuzubereiten. Wenn ich da nicht jemanden habe, der mir diese Sünde abnimmt. Weißt du, wenn du 100.000 Mark Schulden hast und du nimmst dir vor, keine weiteren Schulden zu machen, ist das ein sehr guter Vorsatz. Und trotzdem ist der Weg zur Hölle mit diesem Vorsatz gepflastert. Denn du hast ja immer noch 100.000 Mark Schulden. Das Problem der Schuldenfrage, die du hast, ist ja nicht gelöst durch deinen guten Vorsatz. wenn da nicht jemand kommt, der dir diese 100.000 Mark bezahlt. Und so ist es auch mit meiner Sünde. Die Sünde, die ich getan habe, kann ich nicht hinwegleugnen. Das ist eine Schuld- oder Schuldenfrage und ein Schuldenberg. Und dafür brauche ich jemanden, der mir diesen Schuldenberg wegnimmt. Und das hat Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha getan. Buße tun heißt sich selbst im Lichte Gottes erkennen. Ich bin ein sündiger Mensch, ich kann vor Gott nicht bestehen. Bekehrung ist umkehren zu diesem Gott und sagen, Herr, weil ich ein sündiger Mensch bin, bekenne ich dir meine Schuld und meine Sünden und ich bitte dich herzlich, vergib mir diese Sünden. Und Gott antwortet darauf durch Jesus Christus, ich bin für dich am Kreuz gestorben und habe deine Sünde in den Tod genommen. Du darfst ewiges Leben haben. In dem Augenblick, wo ich mich bekehre, wo ich aus meiner Autorität und meiner Persönlichkeit mich heraus entscheide, umzukehren zu Gott, in die Gemeinschaft zu Gott zu kommen, hat Gott mir den Weg geebnet durch Jesus Christus, indem ich Sündenvergebung erlange und erlangt habe. Meine Entscheidung der Bekehrung erfolgt die Reaktion Gottes, folgt die Reaktion Gottes drauf, nämlich die göttliche Wiedergeburt. Und ich bekomme durch Gott den Heiligen Geist. Das ist nichts Spektakuläres, das hat es nur einmal gegeben zu Pfingsten, als die Ausgießung war, und das war auch nur auf die Juden. Zu Pfingsten, und diese Situation haben wir hier. Seitdem ist der Heilige Geist hier auf dieser Erde, und jeder Mensch kann den Heiligen Geist empfangen, der bereit ist, sich seine Sünden vergeben zu lassen. Und dadurch wird er durch den Empfang des Heiligen Geistes ein neuer Mensch. Wir nennen das nach der Heiligen Schrift Wiedergeburt. Die nun sein Wort aufnahmen, das heißt, das akzeptierten, was der Petrus da sagte, wenn du an Jesus Christus glaubst, den ihr selbst gekreuzigt habt, dann wirst du errettet werden. Sie taten Buße und sie ließen sich taufen. Wie komme ich in diese Gemeinde, in die Versammlung Gottes hinein? Komme ich da hinein durch die Konfirmation? Komme ich da hinein durch das Abendmahl? Komme ich da hinein durch die Kommunion oder gar durch die Kindertaufe? Das sind alles Gesetze, die Menschen aufgestellt haben. Lest einmal die Bibel, sie sagt etwas anderes. Glaubt mir und nehmt mir das ein, aber es liegt mir fern, gegen irgendeine Institution etwas zu sagen. Aber ich lehne jegliche Irrlehre ab, die in dieser Welt unter dem Namen, unter dem Decknamen christlich oder Christentum verkündigt wird. Wenn sich das nicht mit der Bibel deckt, muss ich mich davon distanzieren und ich tue es ganz klar. Ich komme in die Versammlung Gottes nur durch die Bekehrung und die Wiedergeburt und die Taufe, wovon hier gesprochen wird, ist mein persönlicher Ausdruck. Ich bin ein neuer Mensch. In der Taufe bekenne ich, ich bin mit Christus gestorben, mit Christus begraben und mit Christus auferweckt, als neuer Mensch. Und gleichzeitig mit diesem Bekenntnis der Taufe, wir nennen das die Bekenntnistaufe und das ist auch das einzige Richtige oder auch die Glaubenstaufe, übernehme ich gleichzeitig eine Verpflichtung, nämlich dementsprechend zu leben, wie ich in der Versammlung Gottes bin. Was ist Versammlung Gottes? Lasst mich das einfach in einem Bild darstellen. Dadurch, dass Jesus Christus durch seine Auferstehung der Erstgeborene vieler Brüder geworden ist und als er auferstanden ist, in einem Herrlichkeitsleib auferstanden ist, er ist ja ohne Sünde gestorben, zwar mit meiner Schuld beladen, aber er selbst hat keine Sünde getan. Und deshalb konnte ihn der Tod nicht halten, der Tod als die Folge der Sünde, Römer 6, Vers 23. Und dieses Gesetz der Sünde, der Tod, hatte keine Macht über diesen Menschen Jesus. Er hat ja nicht gesündigt. Deshalb musste er auferstehen. Und als er auferstand, stand er in Herrlichkeit auf als der erste Mensch, der die Sünde besiegt hat. Und den Teufel, Hebräer 2, Vers 14. Und deshalb ist er der Erstgeborene vieler Brüder und Schwestern. Nämlich derjenigen, die an ihn glauben werden, auch noch in diesen Tagen oder später. Und da baut er seine Gemeinde oder seine Versammlung nach Matthäus 16, Vers 18. Und wisst ihr, was das bedeutet? Dadurch, dass der Heilige Geist auf dieser Erde ist, ist etwas Neues, Göttliches weltweit auf dieser Erde, der Heilige Geist. Und er wirkt durch die Versammlung des lebendigen Gottes. Und die Versammlung des lebendigen Gottes ist sichtbare Ewigkeit in dieser Zeit. Die Versammlung Gottes ist das Ausdrucksorgan des lebendigen Christus. So wie Christus das Haupt ist und wir der Körper und der Leib Christi sind, so drücken wir das Wesen, das Ewigkeitswesen unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus aus. Er hat uns trotz der Wiedergeburt, die eine geistliche Wiedergeburt ist, in unserem natürlichen leiblichen Körper hier auf dieser Erde gelassen, damit die anderen Menschen uns noch erkennen können und wir auch noch in der gleichen Art und Weise mit den anderen Menschen reden können und ihnen die Ewigkeit Gottes nahe bringen können. Das ist der Grund, warum auch Christen heute noch Fehler machen. Wir sind keine Perfektionisten dadurch geworden, wir sind schon gar keine Engel geworden. Gott wollte, und das gehört zu seinem Erlösungs- und Heilsplan, uns als Menschen auf dieser Erde lassen, damit die anderen Menschen, die noch nicht an Jesus Christus glauben, nicht an uns verzweifeln. Stell dir mal vor, ich wäre ein Engel. Da wird jeder sagen, der hat gut reden, der hat ja gar keine Probleme, der ist ja auch ein Engel. Aber dadurch, dass ich als Mensch noch in dieser Welt leben muss, mit allen Unzulänglichkeiten bin ich als Christ gefordert, in dieser Welt, in dieser Begrenztheit, in dieser Not, meinen Herrn und Heiland Jesus Christus groß zu machen, dass andere Menschen durch mich zum Glauben kommen und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das ist der Auftrag der Gemeinde des lebendigen Gottes oder der Versammlung des lebendigen Gottes auf dieser Erde. Und nun möchte ich ganz konkret auf einige Dinge eingehen. Zunächst einmal, es gibt religiöse Institutionen, die lehren Sakramente. Da wird also gesagt, wenn du zum Abendmahl gehst, kannst du Sündenvergebung bekommen. Oder wenn es nicht gesagt wird, so habe ich es bei vielen Christen erlebt, die sagen, ich muss am Sonntag mal wieder in die Kirche gehen und muss am Abendmahl teilnehmen, damit ich wieder geheiligt werde. Es gibt nach der Heiligen Schrift außer Jesus Christus kein Sakrament. Ich möchte den Bruder, den Mann sehen, der mir nach der Heiligen Schrift beweist, dass es außer Jesus Christus noch ein heilsbringendes Mittel, denn das bedeutet Sakrament, gibt. Wenn ich durch die Taufe errettet werden könnte, wenn ich durch das Abendmahl errettet werden könnte, wenn ich durch die Kommunion errettet werden könnte, würde ich das Werk von Golgatha so abqualifizieren, dass ich sagen könnte, Jesus Christus hätte gar nicht zu sterben brauchen. Dann reicht ja die Kirche und das Abendmahl. Dann brauche ich ja nicht Jesus Christus. Aber das Werk von Golgatha, Jesus Christus, ist so perfekt, so vollkommen. Glaubt ihr denn wirklich, dass Gott es noch nötig hätte, uns noch ein zusätzliches heilsbringendes Mittel in diese Welt zu senden, damit wir errettet werden müssen? So schizophren ist unser Glaube heute geworden im Lauf von 2000 Jahren, dass das von hochintelligenten Menschen öffentlich gelehrt wird. Es gibt für die Versammlung Gottes vier Fundamente, auf denen wir in dieser Welt stehen. Und diese vier Fundamente stehen in Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Wie hat das ausgesehen? Zunächst einmal ist interessant, dieser eine Satz oder dieses eine Wort, sie verharrten. Das ist etwas Andauerndes, etwas wie soll ich das ausdrücken, was unendlich weitergeht. Das hört einfach nicht auf. Sie blieben darin. Sie gingen nicht am Sonntagmorgen um 10:30 nach Hause und sagten, so, jetzt ist für mich Gottesdienstversammlung beendet und jetzt habe ich den Tag für mich zur freien Verfügung. Ich sage es nur einmal so drastisch. Sie verharrten darin. Kämen wir manchmal wieder dahin zurück zu dem Zustand der Urgemeinde. Vier Punkte, die Lehre der Apostel, dann die Gemeinschaft der Apostel, sie suchten sie, das Brechen des Brotes und die Gebete. Und wir wollen einmal alle vier Punkte ganz konkret und ganz praktisch betrachten. Wie ich schon sagte, durch meine Wiedergeburt bin ich in die Versammlung Gottes aufgenommen und habe ein Recht, mich ja einfach Erlöster zu nennen, weil Jesus Christus für mich gestorben ist und meine Schuld weggetan hat. Ich bin Glied am Leib Christi. Oder ich darf es noch weiter sagen nach Epheser 5, Vers 25, ich gehöre mit zur Braut Christi. Wunderbar, diese Einheit. Nicht nur Braut Christi, zwei Persönlichkeiten, Christus und ich, sondern sogar Leib Christi. Ich darf die Persönlichkeit meines Herrn und Heilandes Jesus Christus durch mein Leben, durch mein Wesen ausdrücken. Wie sieht das nun aus? Die Versammlung Gottes als das Ausdrucksorgan des Christus hat die Aufgabe, Jesus Christus zu verkündigen und darzustellen, nämlich das Wesen Jesus, unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Das bedeutet, seine Liebe, die er mit den Menschen hat, und sein sehnsuchtsvolles Suchen nach verlorenen Sündern, dass sie umkehren. Gleichzeitig ist es so, durch meine Wiedergeburt bin ich ja nicht gleich ein Rentner. Und ich bin auch nicht gleich ein vollkommener Professor, sondern das ist wie bei der natürlichen Geburt. Ich brauche als Säugling mal erst die Pulla und so ab 4, 5 Jahren kann ich dann die erste Schnitte Schwarzbrot essen. Und je weiter ich wachse, desto mehr kann ich zu mir nehmen und bin auch dem gewachsen. Es wäre Blödsinn, einem 12-Jährigen oder 11-Jährigen zu sagen, setz dich mal mit dem Thema Evolution auseinander. Der sagt, habe ich noch nie was von gehört, das kriege ich erst in 3 Jahren in der Schule. So ist es auch mit Christen. Es gibt Christen, die sind Säuglinge geblieben, die haben gesagt, Hauptsache ich bin erlöst und ich bin errettet und die bleiben immer in der Wiege liegen, die kommen da nie raus, die werden niemals flügge und können niemals gehen. Das ist nicht das, was Christus will, sondern Christus sagt uns immer wieder in seinem Wort, alles geschehe zur Auferbauung des Leibes. Damit wir nach Epheser 5, ich glaube Vers 28, hingelangen zum vollen Wuchse des Mannes. Jesus Christus will keine Krüppel. Wie viel Krüppel gibt es bei uns in unseren Gemeinden und Versammlungen? Geistige Krüppel, weil sie sich gesetzmäßig eingeengt haben. Wie viel Babys gibt es in unseren Versammlungen, obwohl die schon 30 Jahre in den Versammlungen sind? Und sie sind immer noch Babys, die sind immer noch nicht in der Lage, ein klares Gebet zu sprechen. Denen muss man immer noch vorplappern, was sie zu sagen haben. Woran liegt das denn? Liegt das an Gott? Liegt das an mir, an dir? Bist du überhaupt daran interessiert zu wachsen? Ich habe mir mal die Frage gestellt, die habe ich mir selber mal gestellt. So, wo ich ganz alleine für mich war, damit keiner so meinen Gesichtsausdruck sah, ich darüber nachdachte, bin ich wirklich daran interessiert, dass der Bruder neben mir wächst? Seien wir mal ganz ehrlich, stell dir die Frage mal, oder die Schwester. Tue ich oder trage ich etwas dazu bei, zu dem Wachstum der Geschwister um mich herum? Selbst, und jetzt gehe ich weiter, selbst auf die Gefahr hin, dass der Bruder neben mir mich überrundet und größer wird als ich. Da fängt es schon an, schwierig zu werden. Da kommt vielleicht unser eigener Geltungsdrang, unsere eigene, wie soll ich das ausdrücken, Selbstbewusstsein schon ein bisschen ins Hintertreffen. Das ist gar nicht so einfach, nicht? Nach Philipper 2, Vers 3, den anderen höher achten in Demut als sich selbst. Da fangen schon ganz praktisch die Schwierigkeiten an. Nun, wie können wir dazu beitragen, zu dem Wachstum? Das geht nur in der Gemeinde, in der Versammlung Gottes. Die Versammlung Gottes wird zusammengestellt aus Einzelpersönlichkeit. Aber das Geheimnis des Christus, wovon Paulus spricht, nämlich der Versammlung Gottes, ist, dass dieser Leib Christi auf der ganzen Welt besteht und überall funktioniert. Wenn auch in totaler Schwachheit, weil wir schwache Menschen sind, aber der Heilige Geist wirkt durch die Versammlung Gottes. Lassen wir ihn wirken. Zunächst einmal die erste Säule ist, sie verharrten in der Lehre. Wie sieht das bei uns aus? Oder wie soll das aussehen? Könnt ihr euch vorstellen, dass zum Beispiel ich ein Studium durchführen muss, ich provoziere heute Nachmittag etwas, bitte versteht das nicht falsch, dass ich ein Studium durchziehen muss, um Gottes Wort zu verkündigen. Viele vertreten ja diesen Standpunkt. Wenn nicht einer so und so viel Semester Theologie studiert hat, der ist nicht in der Lage, Pastor, Pfarrer oder Wortverkündiger zu sein. Wo steht das in der Bibel? Als der Petrus da so in Vollmacht da den Juden die Anschuldigung entgegenwirft, in Apostelgeschichte 4, erkannten sie, dass sie ungelehrte Männer waren, die mit Jesus gewesen waren. Nun möchte ich sagen, dass in der Gemeinschaft mit Jesus Christus auch hochintelligente Menschen waren. Das waren also nicht nur Bauern oder Fischer, sondern da gab es auch einen Akademiker, den Lukas, der war Arzt. Oder denken wir einmal an Paulus, der an der höchsten Schule der Juden studiert hatte, zu Füßen des Professors Gamaliels. Der kannte sich aus in Psychologie und der kannte sich aus in den Lehrthesen der Juden. Gott ist doch nicht angewiesen auf eine Theologie oder auf ein Studium. Gott ist auch nicht angewiesen auf den einfachen Bauern. Aber er benutzt sie alle, um Wort Gottes zu verkündigen und Wort Gottes deutlich zu machen. Und das Schlimmste ist, wenn wir in einen Fehler verfallen und das einengen und sagen, ich sage es noch einmal so, am 17. März der Professor Wilder Smith in allen Kirchen, der hat was zu sagen. Das ist ein studierter Naturwissenschaftler, der muss es ja wissen. Es kann ein Bruder am Wort dienen, der überhaupt kein Wissen hat. Ich habe das einmal erlebt in einer Versammlung. Da bin ich mal anderthalb Jahre gewesen und große Versammlung. Und da stand nachmittags ein alter Bruder auf und er sprach über ein Thema im Alten Testament. Und er hat für mich so zum Herzen gesprochen, dass ich viel daraus gelernt habe. Und als die Stunde zu Ende war, ging ich raus und dann standen da so 40 Jugendliche und da kamen laut als Proteste. Wie kann der schon wieder aufstehen? Der steht in diesem Jahr schon zum vierten Mal da oben auf dem Katheder und zum vierten Mal hält er in diesem Jahr die gleiche Predigt. Nun, ich weiß auch nicht, warum er das getan hat. Ich kannte die Predigt noch nicht, für mich war sie neu. Und mir hatte sie viel zu sagen und das habe ich den jungen Menschen dann auch gesagt. Und was war? Ich habe diesen alten Bruder hinterher mit nach Hause genommen in meinem Auto und er schüttete mir sein Herz aus, welche Not er hatte, dass niemand in dieser großen Gemeinde da war, der aufs Katheder stieg und das Wort Gottes verkündigte. Und er sagte zu mir, Jochen, ich weiß, ich habe nur diese eine Predigt. Das ist das Einzige, was ich schaffe, in einer Stunde den Geschwistern vorzubringen. Ich schaffe nichts anderes und ich muss immer über dasselbe predigen. Da merkte ich etwas von der Not dieses Bruders. Die anderen, die da nur maulten und meckerten, wieso predigt er zum vierten Mal über das gleiche Thema, die machten sich keine Gedanken darüber, dass sie vielleicht selbst mal gefordert wären, Wort Gottes zu sagen. Sondern richten sich nur darüber auf, über diesen Bruder. Und dieser Bruder hatte innerlich solch eine Not, Wort Gottes zu verkündigen. Er sagt, ich bin da gar nicht zu geeignet. Ich war froh über dieses Erlebnis, weil es mir auch viel zu sagen hat. Wie soll die Wortverkündigung sein? 1. Korinther 14, Vers 26. Wenn ihr nun zusammenkommt, Brüder, und achten wir darauf, es steht da Brüder, so habe ein jeder von euch ein Psalm, ein Loblied, ein Wort. Versammlung Gottes besteht nicht aus einer Berieselungsanlage. Versammlung Gottes ist nicht eine Stunde, wo ich mich von oben her berieseln lassen kann, sondern Versammlung Gottes ist hochaktuell und aktiv. Da ist jeder von uns gefordert. Wie gehst du sonntags in die Versammlungsstunde hinein, wo Wortverkündigung ist? Gehst du von vornherein mit der Einstellung dahin, naja, es wird schon irgendeiner da sitzen und wird dann was sagen. Ich fühle mich gar nicht gefordert und ich setze mich schon so, dass ich den weitesten Weg zum Katheder habe. Nun, ich gebe zu, nicht jeder hat die Gabe des Lehrens oder der Auslegung der Schrift. Aber die Bibel sagt, ein jeder habe von euch. Jeder Einzelne ist gefordert. Wenn ich total unvorbereitet in die Versammlung gehe, dann kann kein Leben entstehen in dieser Gemeinde. Wenn ich mich bloß auf die zwei, drei Brüder spezialisiere, die immer den Dienst tun, dann brauche ich mich nicht über die Einseitigkeit zu wundern, die logischerweise von dir selber hineingezwungen wird, dadurch, dass du nicht bereit bist. Und noch einmal die Frage, ist durch dein Schweigen in der Versammlung schon mal jemand zum Glauben gekommen? Wo bleibt da deine Verpflichtung? Wie soll nun diese Wortverkündigung vor sich gehen? Programmiert? Ich kenne Versammlungen, die haben den Predigtdienst eingeführt. Da weiß man also jeden Sonntag, wann wer wo dran ist. Und die Zuhörer suchen sich dann aus, wann sie gehen und wann sie nicht gehen. Wenn da also ein exklusiver Bruder ist, der also zu denen sprechen soll, die also freie Herzen haben, die gehen dann ausgerechnet nicht. Und man kann sich das also aussuchen. Ist das Leitung des Heiligen Geistes? Wir kommen heute Abend dazu noch sehr deutlich ins Gespräch. Oder dass mir vielleicht mal gesagt wird, Jochen, wenn du bei uns in der Versammlung bist, dann musst du unbedingt mal darüber sprechen. Ist das vorprogrammiertes Lehren? Ist das das, was wir brauchen? Zunächst einmal, jeder sollte bereit sein zum Dienst. Jeder beschäftigt sich doch, und das setze ich voraus, als Christ, als wiedergeborener Mensch mit dem Wort Gottes. Und jeder schöpft Erkenntnis daraus, was ihm groß wird. Wer sagt denn, dass du dich hier oben hinstellen und eine Stunde reden sollst? Es reichen ja auch mal 5 Minuten. Wenn wir 1. Korinther 14 weiterlesen, Vers 28 oder 30 steht es, glaube ich, ungefähr. Propheten, lass 2 oder 3 reden, die anderen lass urteilen. Wann haben wir das letzte Mal dieses praktiziert in unserer Versammlung? Darf ich das einmal ganz drastisch schildern, wie das aussieht? Das würde bedeuten, ich breche jetzt ab und ein anderer Bruder stellt sich jetzt hier oben hin, spricht weiter und dann vielleicht noch maximal ein dritter Bruder und dann setzen wir uns alle hin und dann sollen die Zuhörer das beurteilen, was wir drei hier gesagt haben. Haben wir schon mal so die Wortverkündigung, die Erbauungsstunde, wie wir sie auch nennen, praktiziert? Steht hier, Vers 29, Propheten, aber lasst 2 oder 3 reden und die anderen lasst urteilen. Propheten in Form von Weissagen, hier geht es nicht um zukünftige Aussagen, um zukünftige Dinge. Propheten im Alten Testament, da kommen wir auch noch zu, waren zunächst einmal die Mahner und die Ermahner der Versammlung. Wenn du nicht Buße tust, Israel, dann wird Gott so und so handeln. Wie ist das nun, wenn ich hier in der Versammlung sitze? Wann bin ich gefordert? Wann bin ich dran? Zunächst einmal habe ich mir die Frage zu stellen, Herr, wen willst du gebrauchen? Was willst du tun? Was willst du, dass gesagt werden soll? Ich stehe jedes Mal vor dem Problem, auch wenn ich irgendwo eingeladen bin. Und ich kann dann immer nur flehen, Herr, jetzt lege mir aufs Herz, was ich sagen soll. Ich sage euch eins, nur der kann natürlich Gottes Wort verkündigen, der Gottes Wort kennt. Frag mal einen CDU-Politiker über sein Parteibuch, der kennt das. Und der SPD. Wir als Christen sind auch aufgefordert, unser Parteibuch zu kennen und uns damit auseinanderzusetzen. Prüfen nach Epheser 5, Vers 10, was dem Herrn wohlgefällig ist. Herr, was willst du, dass ich sagen soll? Oft bekomme ich dann den Impuls durch ein Lied oder durch eine Vorankündigung von einem Bruder, dass ich dann weiß, Herr, hierüber soll ich sprechen. Mir passierte das in einer Versammlung, da sprach ich über Heilsgewissheit und ich wusste aber nicht, dass die Versammlung den Donnerstagabend vorher über Hebräer 6 gesprochen hatte, diese schwierige Auslegung, schwierigen Verse. Und die Brüder hatten also restlos auf dem Schlauch gestanden und sich kolossal an die Köppe gekriegt. Und ich habe dann darüber gesprochen und dann schossen nach der Versammlung die Brüder auf mich los. Mit wem hast du darüber gesprochen? Wer hat dir das gesagt? Ich war ganz konsterniert. Ich sage, mir hat keiner das gesagt. Ich sage, wenn ich euch mal etwas beichten darf. Ich habe um 2:30 noch nicht gewusst, wo ich drüber sprechen sollte. Erst das Lied, das der Bruder vorgeschlagen hat, hat mich dazu ermuntert, darüber zu sprechen. Da merkte ich, dass der Geist Gottes geleitet hatte. Die Bestätigung erfährt man oft auch erst hinterher. einander unterwürfig sein in der Furcht Christi, Vers 21, Epheser 5, bedeutet auch aufeinander warten können. Auch mal damit rechnen können, dass der junge Bruder aus der dritten Reihe aufsteht. Und da möchte ich euch jetzt nochmal ein ganz praktisches Rezept geben zur Gemeinde, zur Versammlungsbelebung. Wisst ihr, was die Brüder bei uns in Hilden mit uns gemacht haben, als wir 17 Jahre alt waren? Wir waren eine tolle Jugend, aktiv. Wir haben Italienermissionen gemacht. Wir waren also wirklich für den Herrn da. Und dann saßen da vorne so ein paar ganz alte Brüder. Der eine ist über 100 Jahre alt geworden. Und sonntags morgens hatten wir die Stunden zusammen. Und zur zweiten Stunde stand der Bruder auf einmal auf und sagte, ja, wir liebe Geschwister, wir haben da hinten in der letzten Reihe so viel junge Brüder sitzen. Und ich möchte jetzt darum bitten, dass einer von diesen jungen Brüdern aufsteht und mal hier vorne aufs Katheder geht und uns mal erzählt, womit er sich diese Woche in der Bibel beschäftigt hat. Ich war damals der Einzige, der so vorwitzig war und aufstand. Die anderen hatten also alle keinen Mut. Ich bin dann also aufgestanden und habe mich, das war also einmalig, ich habe mich auf das Katheder gestellt und habe dann noch über Johannes 3, Vers 16, das war für mich der gängigste Vers, wo ich am meisten drüber sagen konnte zu der Zeit, habe darüber dann das gesagt, was ich sagen sollte. Nach 5 Minuten bekam ich einen hochroten Kopf, ich hatte mein Pulver verschossen und ging schleunigst wieder in die letzte Bank. Stille, und dann stand ein alter Bruder auf, stellte sich auf das Katheder und sprach dann weiter über diesen Vers. Und wisst ihr, wie er das tat? Er sagte, ach, der Jochen, der hat eben das und das gesagt. Ich nehme an, er hat es so und so gemeint. Da erfolgte die Korrektur des alten Bruders. Er korrigierte mich, ohne mich zu verletzen, machte mir Mut. Unsere Achtung vor diesen Brüdern wuchs und wir bekamen Mut, hinterher auch mal zu mehreren Jugendlichen aufzustehen und ganz kurz eine Einleitung zu geben. Wir wussten ja, wir hatten alte Brüder im Rücken, die uns weiterhelfen, die dann, wenn wir zu Ende sind, weitermachen. Das war schön. Ich habe das sehr gut empfunden. Ich war mit 19 Jahren in eine Versammlung gestellt, die absolut tot war, was das Wortverkündigen anging. Und ich musste als 19-Jähriger ungefähr 10 Jahre lang bis 29 Sonntag für Sonntag auf dem Katheder stehen. Und da saßen alles Brüder, die 50, 60 Jahre alt waren. Und keiner tat den Mund auf. Und ich, kleines Lichtlein, ich, der ich keine Erfahrung hatte, wo sollte ich das alles hernehmen? Sonntag für Sonntag, ein Trauerspiel. Ich kam aus so einer lebendigen Versammlung und war solche aktiven alten Brüder gewohnt, die uns Mut machten und kam dann in solch eine Versammlung. Das war schrecklich. Wir sollten das unseren jungen Geschwistern ersparen. Aber wir sollten ihnen auch in dieser Form Mut machen, dass sie wirklich dahin kommen, dass sie dienen können, wachsen. Wir müssen ihnen die Chance und Gelegenheit dazu geben. So viel zum Lehren. Das nächste ist die Gemeinschaft. Nun gut, Gemeinschaft pflegen, das können wir. Wir besuchen uns gegenseitig, hoffe ich. Da brauchen wir nicht viel drüber zu sagen. Echte Gemeinschaft ist auch Offenbarung der Persönlichkeit, dass man offen und ehrlich zueinander ist. Die Gebetsstunde. Wie geht das? Die Wortbetrachtung und Gebetsstunde. Sie verharrten in den Gebeten. Lasset eure Bitten mit Loben und Danksagen kund werden. Philipper 4, Vers 6 und 7. Auf dass eure Gebete nicht verhindert werden, eine Voraussetzung, dass die Gemeinschaft stimmt. 1. Petrus 3, Vers 7, die Gemeinschaft zwischen Mann und Frau. Und das Gleiche gilt übertragen auf die Versammlung. Nur die Gebete können erhört werden, wenn auch die Gemeinschaft intakt ist. Sonst gibt es mit Sicherheit ein Hindernis. Die Gebete werden verhindert. 1. Timotheus 2, Vers 8. Ich will nun, dass alle Männer an jeglichem Orte heilige Hände aufheben zum Beten. Das heißt, zu jeder Tag- und Nachtzeit sind wir dazu gefordert. Und in der Gemeinschaft beten, bitte haltet doch keine Vorträge in den Gebeten. Da kommt das zweite Gebet des 70-jährigen Bruders auf das Gebet des 15-jährigen Bruders und er hält dann die Gegenpredigt dazu. Gebete sind doch kein Ausdruck der Predigten. Gebete ist das, dass wir unsere Anliegen vor Gott kund werden lassen. Wir sind in einem Gespräch, in einem persönlichen Gespräch mit unserem Herrn, wo wir unsere Bitten, unser Dank und unser Lob kund werden lassen vor Gott. Können wir dann auch wirklich Amen dazu sagen? Ist es nicht furchtbar, wenn donnerstagsabends, ich weiß nicht, wann bei euch die Gebetsstunde ist, wenn dann ein Bruder eine Viertelstunde lang betet und er hat dann 1. Mose 1 bis 49 praktisch alles da drin erwähnt. Gebete sollen doch der Ausdruck meiner Seele sein, meiner Persönlichkeit, was mir am Herzen liegt, sei es das Lob, der Dank, die Bitte, die Fürbitte. Ich bringe im Gebet meinen Glauben zum Ausdruck. Herr, ich weiß, dass du das machen kannst. Das ist sowieso die Basis, die bei allen Dingen dazugehört. Können wir noch glauben? Wie heißt es in Römer 10, Vers 9? Dies ist das Wort, das wir predigen. Wenn du mit deinem Munde Jesus Christus als Herrn bekennen wirst und in deinem Herzen glauben wirst, du errettet werden wirst. Und mein Gebet ist der Ausdruck des Glaubens. Ich rechne damit. Ich plapper doch nicht etwas daher, schon gar nicht ein auswendig gelerntes Gebet. Wo gibt's denn sowas? Beziehen wir uns da nicht auf die Bergpredigt, wo der Herr das seinen Jüngern gesagt hat, dass ist ein Denkanstoß, um sie in das rechte Verhältnis zu ihrem Herrn zu bringen. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Wenn ich das daher sage und hinterher Amen sage, ist das doch kein Gebet. Das sind Voraussetzungen in meinem Herzen, die ich haben muss, um überhaupt mit einer Gebetserhörung zu rechnen. Da beten wir für einen kranken Bruder und im Grunde genommen wissen wir, der ist also krebskrank und für den gibt's keine Hoffnung mehr. Warum beten wir dann? Entschuldigt, wenn ich das so knallhart sage. Ich habe andere Erfahrungen gemacht. Ich darf das einmal schildern. Mein Schwiegervater bekam einen Herzinfarkt an einem Sonntagabend. Ich war zu der Zeit, war ich bei der Wehrmacht. Und ich war zu Hause an dem Wochenende, musste die Nacht wegfahren. Und wir sitzen dann in der Runde. Mein Schwiegervater kam ins Krankenhaus. Und meine Schwiegermutter, eine sehr gläubige Frau, sagt: Jochen, lies doch mal den 90. Psalm. Und ich habe ihn dann gelesen und dann steht das da drin mit dem Leben, wenn es hochkommt, sind 70 Jahre oder 80 Jahre, wenn es köstlich war. Und wie ich so mitten im Lesen des Psalmes war, habe ich auf einmal den Kopf geschüttelt und gesagt, nee, das kann ich nicht lesen. Mein Schwiegervater ist erst 62. Hier steht was von 70 und 80 Jahren. Und ich dachte, der Psalm, der passt irgendwie nicht. Dann habe ich eine andere Stelle aufgeschlagen aus Matthäus 21, wo der Herr zu seinen Jüngern sagt, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berge sagen, werde ins Meer versetzt und es wird geschehen. Und ich sah, wir saßen im ganzen Familienkreis zusammen mit allen Geschwistern dabei. Es war eine peinliche Stille. Ich sah, das Wort, das nehme ich für mich in Anspruch. Jetzt lassen wir darüber beten. Dann haben wir darüber gebetet und ich habe dann wohl so sinngemäß gebetet, Herr Jesus, bitte schenk meinem Schwiegervater noch 5 Jahre. Ich vergesse das nie, das war der 6. Dezember 1963. Die Krise wurde in der Nacht überstanden, mein Schwiegervater wurde gesund. Meine Schwiegermutter sagte noch, wie ich zu Ende gebetet habe, was du jetzt getan hast, das ist eine Vergewaltigung Gottes, das kannst du nicht tun. Habe gesagt, ich nehme das Wort, wie es hier steht. Wenn du Glauben hast, wie ein Senfkorn. Und ich sage, ich will mehr Glauben haben als ein Senfkorn. Wenn der Herr das seinen Jüngern sagt, das ist doch kein Märchenerzähler, dann nehme ich das in Anspruch. Mein Schwiegervater hat auf den Tag 5 Jahre gelebt. Die Reaktion, auch das möchte ich nicht verhehlen, war die, dass Familienangehörige hinterher noch auf mich zukamen nach 5 Jahren und sagte, du hättest ja auch besser für 10 Jahre beten können. Da habe ich gesagt, wo bist du denn damals gewesen? Ich sage, mein Glauben war nur so groß wie ein Senfkorn. Deshalb habe ich wohl nur die 5 Jahre gebetet. Ich sage, warum hast du denn damals nicht größeren Glauben gehabt als ich und hast für 10 Jahre gebetet? Ich möchte nur einmal deutlich machen, das passiert, wenn man wirklich im Gebet mit der Hilfe Gottes rechnet. Nehmen wir doch die Gebete gerade in unseren Versammlungen so ernst und warten wir auch mal aufeinander im Gebet. Eine gute Idee, eine gute Voraussetzung ist, dass jeder Bruder nur ein Gebetsanliegen hat. Da müssen nämlich alle beten. Dann merkt nämlich der eine, aha, der hat das noch vergessen, da bin ich jetzt dran. Wenn aber ein Bruder jetzt alle Anliegen, die so die Gemeinde betreffen, in einem Gebet runterrasselt, ja, was sollen dann die anderen Brüder noch sagen? Dann überlegen die nämlich krampfhaft, Mensch, was kann ich denn noch beten? Soll ich da nochmal für beten? Gebt doch auch den Jüngeren, auch den anderen, die nicht den Mut haben, direkt als Erste zu beten, die Chance, dass sie andere Gebetsanliegen vorbringen können. Das zur Gebetsstunde. Brotbrechen. Was ist das? Eine ganz wichtige Sache. 1. Korinther 11. Da sagt der Apostel Paulus, ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in welcher er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahle und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blute, dies tut, so oft ihr trinket, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esset und den Kelch trinket, verkündiget ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also irgend das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt unwürdiglich, wird des Leibes des Blutes des Herrn schuldig sein. Ein jeder aber prüfe sich selbst und also esse er von dem Brote und trinke von dem Kelche. Denn wer unwürdiglich isst und trinkt sich selbst Gericht, indem er den Leib nicht unterscheidet. Wenn wir sonntags morgens zum Brotbrechen zusammenkommen, lasst mich den Charakter dieses Zusammenkunft auch einmal ganz drastisch schildern. Wortverkündigung ist eine Zeit, wo Gott zu uns redet. Wir sind die Hörenden, was er zu sagen hat. In der Gebetsstunde dürfen wir sagen, was wir wünschen, unsere Probleme, unsere Danksagung vorbringen. Brotbrechen ist die Stunde, wo wir als wiedergeborene Mensch ihm unsere Lob- und Dankopfer bringen. Das heißt, in dieser Stunde wird eine hochaktive Gemeinde verlangt. Wenn ihr nun zusammenkommt, so sagt der Apostel Paulus, ist das nicht des Herrn Kelch trinken oder des Herrn Brot essen, das Mahl essen. Was hatten die Korinther getan? Die hatten ihr Herrenmahl gefeiert, das heißt, sie brachten ihr Essen mit, hatten sich vollgefuttert. Und danach gab es dann Brotbrechen. Die Armen mussten da in der Ecke sitzen, die Reichen da. Die Reichen hatten viel Brot und die Armen nichts. Und weil die nichts hatten, konnten die dann auch nicht am Brotbrechen teilnehmen. Das war die Situation in Korinth. Mit welcher Voraussetzung gehst du sonntags morgens zum Brotbrechen? Was erwartest du? 1. Korinther 14, Vers 26 sagt es noch einmal, ich kann es nicht oft genug sagen, wenn ihr nun zusammenkommt, so hat ein jeder von euch einen Psalm, eine Lehre, eine Sprache, eine Offenbarung, eine Auslegung, alles geschehe zur Erbauung. Jetzt werdet ihr sagen, natürlich, das betrifft ja jetzt die Wortverkündigung, aber nicht das Brotbrechen. Wie gehe ich sonntags morgens zum Tisch des Herrn? Was ist der Tisch des Herrn? Der Tisch des Herrn ist nicht dieser Tisch. Und sagen wenn ich in die Versammlung gehe, ist das auch nicht dieses Gebäude. Ihr seid die Versammlung des lebendigen Gottes, haben wir eben noch gelesen in 1. Timotheus 3. Du und ich, wir sind Versammlung des lebendigen Gottes. Der Herr Jesus hat in der Nacht, als er überliefert wurde, gesagt, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide, weil es nämlich das letzte Passa ist. Und weil es das letzte Passa ist, setze ich ein neues Mahl ein, nämlich mein Brot und den Wein. Und er gibt den Jüngern und sagt, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, esset alle davon. Dass das Brot nicht der Leib Christi ist, wird dadurch deutlich, der Herr Jesus war ja personenhaft anwesend bei den Jüngern, also kann es nicht sein Leib gewesen sein. Es kann nur ein Zeichen gewesen sein. Deshalb ist es falsch, heute zu lehren, ich nehme den Leib Christi auf, wenn ich zum Abendmahl gehe. Das ist ein Irrtum. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahle, trinket alle daraus, Denn so oft ihr dies tut, mein Brot esset und den Wein trinket, verkündiget ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Zunächst einmal, das Brotbrechen ist ein Anbetungsmahl. Dort komme ich aus Liebe zu meinem Herrn hin, um ihn zu verherrlichen in den Liedern, in den Gebeten, in den Bibelworten, die wir miteinander betrachten. Mein Herz wird so richtig aufgetan, Danke zu sagen, Herr Jesus, dass du das für mich getan hast. Ich bringe jeden Sonntag neu zum Ausdruck, was mir Jesus Christus geworden ist. In diesem Erinnern, und deshalb ist es ein Gedächtnismahl, dies tut zu meinem Gedächtnis, wir erinnern uns daran, was vor 2000 Jahren geschehen ist am Kreuz auf Golgatha, dass er sich selbst hingegeben hat und seinen Leib hingegeben hat. Das bringe ich zum Ausdruck, wenn ich das Brot esse. Totale Hingabe meines Herrn an mich. Das nächste ist, den Kelch trinken. Ohne Blutvergießen gibt es keine Sündenvergebung. Herr, ich danke dir, dass dein Blut für mich an meiner Stelle geflossen ist. Ich preise dich dafür und ich lobe dich alle Zeit. Es ist ein Anbetungsmahl. Wir dürfen unsere Anbetung dort zum Ausdruck bringen. Es ist ein Gedächtnismahl. Wir erinnern uns zurück an das, was er getan hat. Es ist ein Opfermahl in der Form, dass ich meine Opfer bringe, nämlich meine Lob, Dank, Opfer. Herr, ich möchte das wieder verkünden und bekennen, dass ich das vollgültig für mich in Anspruch genommen habe. Es ist ein Hoffnungsmahl. Wir tun dieses Mahl so lange, bis er wiederkommt. Indem wir an diesem Mahl teilnehmen, bringen wir zum Ausdruck, wir tun es heute wieder, in der Hoffnung, dass du ganz schnell wiederkommst, dass es das letzte Mal ist. Und was ganz wichtig ist, und jetzt möchte ich an die Verantwortung jedes Einzelnen wirklich dringend appellieren, es ist ein Verkündigungsmahl. Wer sich darüber noch nicht im Klaren ist, dem möchte ich aus Epheser 3, Vers 10 diesen Vers vorlesen, der dort steht, was die Versammlung ist und was sie tut. Dort heißt es, jetzt wird den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Versammlung kundgetan, die mannigfaltige Weisheit Gottes nach dem ewigen Vorsatz, den er gefasst hat in Christo Jesu, unserem Herrn. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich zum Beispiel das Lied singe, Jesu, dir wir Dankeslieder singen, oder das Lied, dies Brot und dieser Kelch, sie rühmen deine Gnade, ist das gleichzeitig ein Faustschlag in das Angesicht des Teufels, weil ich damit zum Ausdruck bringe, in der ganzen Versammlung, das Siegeswerk von Golgatha, die Engel, die feindlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern, werden speziell in dieser Stunde an ihre unabdingbare Niederlage erinnert, die sie auf Golgatha bekommen haben. Denn die Erlösten sitzen weltweit zusammen, 24 Stunden an dem Sonntag, rund um die Uhr, und singen diese Jubellieder, dass Jesus Christus der Sieger von Golgatha ist. Das ist ein Verkündigungsmahl par excellence, wie wir uns das nicht vorstellen können. Der Teufel muss zuhören, ob er will oder nicht. Und er wird da speziell durch mein Dabeisein, durch dein Dabeisein, durch deinen Gesang und meinen Gesang an seine absolute Niederlage erinnert. Und das soll uns eine heilige Verpflichtung sein, dass wir daran teilnehmen. Deshalb kann ich nur jedem sagen, wenn du leichtfertig das versäumst, wirst du ungehorsam dem Herrn gegenüber, der damit rechnet. Er sehnt sich danach, dass du an den Tisch des Herrn kommst, um das Mahl des Herrn zu feiern und dem Ausdruck zu geben, was er getan hat für dich und für mich und für die ganze Gemeinde. Das ist der gesamte Sinn des Abendmahl und nichts mehr. Die Bibel sagt nichts anderes darüber. Der Herr hat Sehnsucht danach, dass wir in der Gemeinschaft mit ihm uns daran erinnern, was er für uns getan hat. Tun wir das doch, bitte. Warum sage ich das so ernst? Weil mir das so wichtig geworden ist. Ich lasse keine Stunde mehr aus, wo Gemeinde Jesu Christi, Versammlung Gottes sich versammelt zur Ehre des Herrn, weil da mein Herr verherrlicht wird. Und da möchte ich aktiv dran teilnehmen. Nur Paulus hatte dieses Geheimnis des Christus offenbart bekommen. Epheser 3, Vers 2. Er hat die Offenbarung dieses Geheimnisses bekommen. Er hat die spezielle Offenbarung dieses Liebesverhältnisses zwischen dem Herrn Jesus Christus und der Gemeinde, der Versammlung dargelegt. Und deshalb haben wir das auch von ihm so ausgeprägt, alles überliefert. Er sagt, ich habe es von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, was Jesus Christus tat in der Nacht. So viel zum Brotbrechen. Die Zeit ist schon wieder um. Die 7-Marks-Kassette, oh wei. Ich mache Schluss. Aber es sind noch zwei Punkte, die wir ansprechen sollten. Und das sind einmal das nächste, was auch da ist, die Brüderstunde. Ach, das ist eine Stunde. Da bin ich schon manchmal mit Zagen und Bangen hineingegangen. Ich glaube, jeder von uns, der da schon mal drin war. Die erste Brüderstunde finden wir in Apostelgeschichte 15, wo sich der Apostel Paulus rechtfertigen muss, dass er bei den Nationen das Evangelium verkündigt hat und wo es um die Beschneidung geht. Die zweite Brüderstunde finden wir in Apostelgeschichte 20, zum Apostelkonzil, wo der Heilige Geist die Aufseher benennt. Wer geht nun zur Brüderstunde? Na klar, da gehen die Brüder hin. Welche Brüder? Kann da jeder hingehen? Wisst ihr, es hat mal jemand zu mir gesagt, es gibt auch Sensationsbrüder bei uns in der Versammlung. Das sind die Brüder, die gehen einmal im Jahr zur Brüderstunde, um die letzten Sensationen zu erfahren. Und dann gibt es die Brüder, die immer da sind, jeden Monat, und die sich mit den Problemen auseinandersetzen. In der Brüderstunde gehören nur Brüder hinein, die Verantwortung tragen vor dem Herrn in Bezug auf die Versammlung Gottes. Da gehört der Jugendleiter hin, der Sonntagsschulhelfer oder der Sonntagsschulleiter. Da gehören die Brüder hin, die Älteste sind. Und wenn wir genau lesen, wer ein Ältester ist, ich kann nicht mehr groß darauf eingehen, die Zeit ist um. Sie steht in Apostelgeschichte 20, Vers 28. Älteste werden niemals durch Wahl ermittelt, schon gar nicht demokratisch, sondern durch den Heiligen Geist. 1. Thessalonicher 5, Vers, glaube 12 sagt es, erkennet diejenigen, die unter euch arbeiten. Der Älteste wird an seinem Dienst erkannt. Und diese Männer haben die Berechtigung, in die Brüderstunde zu gehen. Und wie gehen wir jetzt dahin? Fechten wir das jetzt aus? Gibt es da eine demokratische Abstimmung? Auch da gibt es keine Demokratie. Gemeinde Jesu Christi, Versammlung Gottes, ist eine Monarchie. Er ist der König und wir sind königliche Priester. Das ist interessant, nicht? Wir sprechen viel bei uns vom allgemeinen Priestertum. Das finden wir in der ganzen Bibel nicht einmal, dieses Wort. 1. Petrus 2, Vers 9, wir seid ein königliches Priestertum, das heißt ein königliches Dienertum. Wir sind also in der Brüderstunde auch als Diener da. Und wie handhaben wir das? Setzen wir unsere Meinung durch? Wie sollen die Brüderstunden ablaufen? Die Schwestern können das ruhig mithören, das ist gar nicht so tragisch. Sie sollen das wissen, wie es von der Bibel her ist, damit sie ihren Männern das auch zu Hause ruhig sagen können. Brüderstunde muss immer Einmütigkeit sein. Und das ist die Schwierigkeit. Wenn 10 Brüder in einer Brüderstunde sind und unterhalten sich über ein Thema und 9 sind dafür, einer ist dagegen, kann der Beschluss nicht gefasst werden. Und zu 90% ist es so, man geht auseinander und vertagt das dann um 4 Wochen und sagt dann nach 4 Wochen, ach, schon wieder dieses Thema. Wie wär's denn mal mit dieser Lösung, wenn man ein Problem hat, wo also keine hundertprozentige Einmütigkeit auf Anhieb erreicht wird, dass man dann gemeinsam auf die Knie geht und erst dann wieder aufsteht vom Gebet, wenn die Einmütigkeit da ist. Ich kenne eine Versammlung, die hat mal eine Brüderstunde gemacht und ist morgens früh um 6 Uhr fertig geworden. Da war so ein Sturkopf vom Bruder drin, der war absolut nicht zu bewegen. Und da haben sie gerungen, sie sind nicht aufgestanden, sie haben fast wunde Knie gehabt. Am nächsten Morgen um 6 Uhr waren sie klar. durch Gebet. Und es fand eine einmütige Lösung, ein einmütiger Beschluss statt. Wenn das natürlich mit jedem Problem so ist, dann können wir nur noch Brüderstunden abhalten. Aber es gibt ja auch zum Glück andere leichter lösbare Probleme. Aber es sollte so sein, einer den anderen höher achten als sich selbst. In der Brüderstunde ist das besonders wichtig. Denn die Brüderstunde, die Brüder in der Brüderstunde sind auch das Aushängeschild innerhalb der Versammlung. Ja, gedenket eurer Führer, die euch das Wort verkündigen, und auch gedenket eurer Führer, Hebräer 13, Vers 17, die über eure Seelen wachen. Worüber sprechen wir in der Brüderstunde? Ob der Nagel mit der Uhr rechts an die Ecke kommt oder links? Wie viel Zeit wird damit vertan? Und die wirklichen Probleme, seelsorgerlichen Probleme, das Nachgehen innerhalb der Gemeinde wird vernachlässigt. Evangelisation, ein weiterer Punkt. Ich kann doch nur evangelisieren oder ich kann doch nur wirklich nach draußen hin aktiv werden, wenn es innerlich bei mir stimmt. Wisst ihr, die politischen Staaten, die werden immer dann außenpolitisch aktiv, wenn sie innenpolitisch nicht mehr klarkommen. Es gibt Gemeinden, die entwickeln nach außen unwahrscheinliche Aktivitäten und innerlich sind sie zerrissen bis zum Es geht nicht mehr. Das ist ein Ablenken von ihren inneren Problemen nach außen. Beschäftigungstherapie. Andersrum, die Basis muss stimmen in der Gemeinde, dann kann ich nach außen hin aktiv werden. Und wie? Nutze ich die Möglichkeiten, die mir zur Verfügung gestellt sind, das Potenzial. Da gibt es die engen Brüder, da gibt es die gestandenen Brüder, da gibt es die jungen Brüder. Ich erlebte einmal tatsächlich eine Gemeinde, die hat das T-Mobil oder den T-Bus abgestellt, hat gesagt, nee, so eine Evangelisation findet bei uns nicht statt. Ja, liebe Leute, wo kommen wir da hin, wenn wir dem Heiligen Geist von vornherein schon die Richtlinien vorschreiben? Das geht doch nicht. Es gibt nun einmal Möglichkeiten, das Evangelium so zu sagen und so zu sagen. Und es besteht auch die Gefahr, dass dabei Pleiten passieren. Da stecke ich auch nicht drin. Der Heilige Geist benutzt Menschen dazu. Aber die Menschen handeln auch oft dann eigenständig dabei. Und das ist nun mal so. Das schließt das nicht aus. Da können wir dann nur Buße drüber tun, wenn so etwas falsch gegangen ist. Aber es ist nun einmal so, dass in einem T-Bus, und ich habe es schon mehrmals mitgemacht, anders Evangelium verkündigt wird, als hier in so einer Versammlung oder Gemeinde. Da muss man damit rechnen, dass Zwischenrufe plötzlich erschallen und dass Menschen aufstehen mit Schlagzeug und was weiß ich und Terror machen. Ja, da sind wir gefordert. Da können wir doch nicht davonlaufen. Können wir uns doch nicht hier in unsere wohlbehütete Versammlung zurückziehen. Das sind Menschen, die brauchen Jesus Christus. Nehmen wir Stellung dazu. Ein letztes noch. Jugendstunde. Niemand verachte deine Jugend. 1. Timotheus 4, Vers 12. Sehr wichtig. Aber der Jugendliche wird aufgefordert, sei ein Vorbild allen Gläubigen. Auch das ist wichtig. Die intolerantesten Menschen, die es auf der Welt gibt, sind die Jugendlichen. Und jetzt seid mir nicht böse, dass ich das sage. Ich spreche aus Erfahrung. Wisst ihr warum? Ich habe das selber erlebt. Ich mache zurzeit bei uns etwas Jugendarbeit noch mit einem anderen Bruder. Und warum nicht? Weil da neue 14-Jährige reingekommen sind. Da haben die gesagt, was sollen wir mit dem kleinen Kropfzeug? Wir sind ja schon viel weiter. Ja, und dann habe ich die mir gekauft. Da habe ich gesagt, so, jetzt kommt mal alle zusammen. Ich habe mit euch da mal Fraktur zu reden. Ihr erwartet von mir als 44-Jährigen, dass ich euch, die 20-Jährigen, voll und ganz akzeptiere. Ich sage, das sind 24 Jahre Differenz. Ich sage, und ihr regt euch darüber auf, ihr 20-Jährigen, dass da bei euch 14-Jährige in die Jugend kommen. Ich sage, das sind 5 Jahre oder 6 Jahre Differenz. Ich sage, wo bleibt da eure Toleranz? So ist es nämlich. Die Jugendlichen erwarten, dass die 70-Jährigen Brüder voll auf sie einsteigen. Aber sie selber sind nicht bereit, die 14-Jährigen zu akzeptieren. Nur mal ein Denkanstoß. Das ist keine Beleidigung, ist keine Kritik, es ist eine Tatsache. Wie wir uns selber prüfen an unserer Toleranz. Zum Schluss das Bild Gemeinde Jesu Christi ist ein Kreis. Das ist eine Linie ohne Anfang und Ende. Und dieser Kreis hat einen Mittelpunkt. Der Mittelpunkt ist Jesus Christus. Und du und ich, wir stehen auf der Linie des Kreises. Du stehst vielleicht an dem oberen Ende des Kreises und ich stehe an dem unteren Ende des Kreises. Wir haben zwei verschiedene Standpunkte, aber die gleiche Gesinnung, weil wir linientreu sind,